Unibet. Episode 77. Roger Bader, Teamchef, ÖEHV, Nationalteam.
Wir sind nicht, auf dem Nachwuchs sind wir nicht eine A-Nation. Das muss man einfach wissen, nur weil wir jetzt in Edmonton ein paar Mal dabei sind. Das ist den Umständen geschuldet und nicht der Realität.
Die Tribüne erhebt sich. Und der Hexenkessel kocht. Da bleibt kein Moment, um einmal durchzuatmen. Bring it on. Mit dem Torhänder abgefälscht und die Scheibe im Tor. Aus dem Nichts. Wie schön war das gemacht.
Unibet Hockey O'Clock. Es ist eine kleine, aber feine Tradition hier bei Unibet Hockey O'Clock. Natürlich auch den Blick übers nationale und internationale Eishockey in Richtung Nationalteam-Geschehen zu richten. Das ist diese Woche besonders relevant, weil in Finnland, in Helsinki beziehungsweise in Tampere die AWM startet. Und es freut mich außerordentlich, dass nicht nur das ÖEHV-Nationalteam dort teilnehmen wird, sondern dass sich jetzt der Teamchef mit Roger Bader Zeit nehmen wird. Roger, danke, dass du dich jetzt in der Unibet-Leitung befindest.
Vielen Dank. Ich freue mich jedes Mal, hier zu sein.
Roger, wir zeichnen dieses Gespräch am Montag auf. Es ehrt dich sehr, dass du bei dem dicht getakteten Zeitplan dir überhaupt noch die Zeit nimmst für diesen Podcast. Gestern erst noch der letzte Test einer 10 Spiele währenden Testspielserie gegen Deutschland. Morgen dann schon die Abreise nach Finnland am Mittwoch, wo dann auch dieses Gespräch erscheint. Befindet sich die Mannschaft dann schon am Weg in Richtung Tampere. Wie ist es aktuell zu wissen, bei diesem engen Terminkalender, wo jeden Tag was passiert, beziehungsweise wie geht man damit um, da dann auch noch sich auf so viele Gegner in so kurzer Zeit vorbereiten zu müssen?
Ja, das ist einfach Teil der Aufgabe vom Teamchef. Ich bereite mich natürlich für die Weltmeisterschaft Wochen vorher vor. Ich tauche da wirklich in meine eigene Welt ein und bin da komplett im Flow. Versuche mich auch möglichst wenig ablenken zu lassen. Natürlich zuerst war die Vorbereitung für eine BWM. Die hat schon ein halbes Jahr vorher begonnen, hat mich dort schon mit den Gegnern beschäftigt. Als es dann sich abgezeichnet hat, dass es eventuell klappen könnte mit Hochziehen, in die A-Gruppe habe ich schon sehr früh dann begonnen, eben das zu planen, was wir jetzt gemacht haben und auch mich zu beschäftigen, natürlich mit den Gegnern. Das ist einfach Teil der Teamchefarbeit und ich glaube, man kennt mich auch sehr professionell und ich tue das jeden Tag.
Ich möchte das Gespräch mit dir grob in drei Teile unterteilen, nämlich einerseits mit der Vorbereitung jetzt auf die A-Weltmeisterschaft beginnen, dann ein paar allgemeinere Themen, die auch das Team betreffen, abarbeiten, bevor wir dann im Detail auf die A-Weltmeisterschaft und vor allem Österreichs Gruppe auch blicken. Beginnen wir bei der gestern zu Ende gegangenen Vorbereitung. Da gab es insgesamt 10 Spiele vom 6. April weg bis gestern eben dem 8. Mai. 3 Siege stehen am Papier zu Buche. Jetzt ist mir aber klar, dass in der Vorbereitung die Siege natürlich nicht so wichtig sind wie die Entwicklung des Teams und alles, was damit einhergeht. Was ist dein Fazit nach dieser Vorbereitung?
Ja, ich bin sehr zufrieden mit der Vorbereitung in diesen 5 Wochen, die wir jetzt gemacht haben. Jede Woche hat einen komplett anderen Schwerpunkt und es hat immer das große Bild, war immer entscheidend. Und wenn es mir um meine Länderspielbilanz gegangen wäre, hätte ich Spiele ausgemacht mit noch mehr gegen Polen, Italien, Südkorea. Aber das war mir völlig wurscht, sondern wichtig ist es für mich, dass wir von Woche zu Woche den nächsten Schritt machen. Und um den nächsten Schritt zu machen, müssen wir gegen möglichst gute Gegner spielen. Wir haben Italien immerhin ziemlich dominiert in Innsbruck, das war auch schon anders. Und dann der nächste Schritt mit diesem Spiel gegen Schweden, wenn man gesehen hat, wie wir dort aufgetreten sind und nachher insgesamt im Turnier in Ostrava, da hat die Mannschaft und die Spieler haben einen Schritt gemacht. So, sie wussten, wir haben keine Zeit, keinen Raum, wir müssen alles viel, viel schneller machen, schneller Spiel lesen, schneller entscheiden, schneller umschalten, schneller agieren und das, weil sonst wird es bestraft. Und das hat dann dazu geführt, den nächsten Schritt zu machen. Und jetzt kam noch dazu, jetzt in Schweningen war eine NHL-Masse beim Spielfeld, 26 Meter breit, da hatte man noch weniger Zeit, Da waren wir permanent unter Druck und ich habe auch gesagt vor dem Spiel, es gibt nichts, was uns besser vorbereitet für eine Weltmeisterschaft als so ein Zustand, weil er dann noch einmal herausfordert, nochmal den nächsten Schritt zu gehen. Und von dem her gesehen bin ich mit der bisher gegangenen Entwicklung sehr zufrieden. Das einzige Resultat, was mich ärgert, ist die Niederlage in Italien, weil da waren wir auch dort die bessere Mannschaft mit deutlich viel mehr Chancen und haben dort dann blöd verloren am Ende. Wenn wir von Resultaten reden, ist das das Einzige. Und gestern hätten wir gewinnen können. Wir waren bis 4 Minuten vor Schluss 1-1. Da kann auf die eine, auf die andere Seite kann das Resultat kippen. Wir haben alle schon ein bisschen mit der Overtime gerechnet. Leider haben wir dann dieses zweite Tor bekommen, das nicht zwingend war. Ist dann halt passiert. Aber dass wir so lange oder eigentlich in jedem Shift von der ersten bis letzten Minute mit den Deutschen nicht nur mithalten können, sondern ich würde sogar sagen, im zweiten Drittel waren wir besser als sie. Das ist schon etwas, was nicht selbstverständlich ist und zeigt, dass sich die Mannschaft prächtig entwickelt hat in den letzten Wochen.
Es ist jetzt bei vielleicht den 4 Niederlagen, die es gegen die A-Nationen in Serie gab, vielleicht von der Formulierung her eine spannende Frage, aber weil man sich so teuer verkauft hat, das ist angesprochen, gegen Schweden nur ein einziges Tor kassiert, gegen Finnland sogar das Mitteldrittel gewonnen, auch gegen Deutschland bis ganz kurz vor Schluss auf Augenhöhe agiert. Wie viel Auftrieb kann das auch fürs Turnier geben, wenn man sieht, hoppla, wir sind nicht der Jausengegner, den sich vielleicht das ein oder andere Team auch tatsächlich erwartet hat?
Primär haben wir das ja gemacht, um eben die Spieler auf ein höheres Niveau zu bringen, was Spielweise betrifft. Ganz anders, als sie sich das gewohnt sind. Wir verlangen von ihnen, dass sie permanent Druck auf den Gegner erzeugen und gleichzeitig mit dem Druck, der gegen uns erzeugt wird, gut umgehen können, indem sie eben schnelle Entscheidungen fällen, gute Entscheidungen schnell umschalten können. Und das kann man nur in der Praxis lernen. Reden darüber ist eine Sache, aber es dann umsetzen. Und darum ist es wichtig, dass wir möglichst viel in solchen Nationen spielen, auch wenn wir verlieren, noch verlieren. Aber es macht die Spieler besser, es macht die Mannschaft besser. Und es hat in der Mannschaft jetzt schon einen Effekt gegeben, dass man okay, Kanonenfutter sind wir nicht, obwohl es kann durchaus einmal sein, dass wir mal eine bekommen, eine klare Niederlage. Das ist ja dem geschuldet, dass die Gegner absolut hervorragend besetzt sind. Aber wir wollen ja näher kommen. Wir wollen ja zum einen ganz klar den Klassenerhalt schaffen, das ist das eine, aber wir wollen auch den nächsten Schritt machen. Das heißt, wir wollen uns etablieren in der A-Gruppe. Und das ist man noch nicht, wenn man den Klassenerhalt geschafft hat, sondern das ist man erst dann, wenn man den Einzug hält in die Top 12 der Weltrangliste. Weil dieses Vorbereitungsprogramm, das ich jetzt aufgestellt habe, das haben wir nicht gemacht, um Großbritannien zu schlagen, weil das kann man auch mit weniger Aufwand. Das ist war nicht der Grund. Der Grund war, dass wir generell mit allem, was wir tun wollen, uns dem A-Niveau nähern. Das war der Grund von dieser aufwendigen oder großen Vorbereitung.
Und gerade am Anfang dieser Vorbereitung muss man dir auch einmal mehr einen Dank aussprechen, dass du natürlich das Team auch nach außen versuchst zu repräsentieren und immer für Interviews zur Verfügung stehst. Du warst damals zu Beginn der Finalserie in der Eishockey League auch zu Gast beim Puls 24 Matchday bei der Finalserie Salzburg gegen Fehervar und du hattest dort einen äußerst prominenten Begleiter in petto, nämlich niemand geringeren als den ewigen Arno Del Curto. Muss ganz ehrlich gestehen, mir ist da ein klein wenig auch die Kinnlade runtergeklappt, dass ich gehört habe, dass Arno Del Curto beim ÖHV-Nationalteam mitarbeitet. Natürlich ein Trainer, der weit über die Schweizer Landesgrenzen hinaus auch bekannt ist, beziehungsweise hohen Respekt genießt. Wie kam es zu dieser Kooperation ÖHV und Arno Del Curto und inwieweit ist er auch weiterhin beim Team involviert?
Gut, zunächst muss man mal sagen, Arno Del Curto und ich sind seit 35 Jahren Freunde und das ist die Kooperation zwischen ihm und mir. Wir sind befreundet, auch privat natürlich und ich war 1990 war das, glaube ich, oder 91 war ich 2 Jahre sein Assistant Coach, er ist ja auch ein paar Jahre älter als ich, in Zürich, bei den Zürich Lions. Wir haben dort auch eine sehr legendäre Playoff-Serie gehabt gegen das Grande Lugano. Und wir sind einfach Freunde seither, haben uns nie aus den Augen verloren. Er hat ja dann auch meinen Sohn nach Davos geholt in seine Mannschaft. Und wir haben vor allem eine komplett gleiches Denken über Eishockey, über die Eishockey-Philosophie. Wir denken absolut gleich. Er hat mit dem Eishockey eigentlich abgeschlossen. Er wollte nichts mehr machen, hat das auch jedem in der Schweiz gesagt. Er wollte nicht mal mehr Interviews geben. Dann habe ich ihn getroffen im September am IHF-Kongress, wo René Fasel verabschiedet wurde, wo es einen Präsidentenwechsel ja gab, nach glaube über 30 Jahren. Und er war dort eingeladen von René Fasel persönlich. Und dann sind wir gestanden an einer Stehbar bei einem Bier und dann habe ich ihm gesagt, du im November beim Nationalteam Zusammenzug, Turnier in Jesenice, sind meine zwei üblichen Assistenztrainer Markus Peitner und Philipp Lukas sind verhindert. Komm doch mir helfen, hast Lust? Und dann hat er spontan Ja gesagt und dann habe ich ihm gesagt, du, aber wenn du jetzt Ja sagst, dann kannst du nicht eine Woche vorher absagen. Und er hat gesagt, nein, ich komme, mal schauen, wie du das machst. Und dann war er dort eine Woche, hat keinen einzigen Spieler gekannt am Anfang und hat dann richtig Freude bekommen an der Mannschaft, weil wir haben ja damals eine blutjunge Mannschaft, hat Durchschnitt 22 gehabt, Marco Kasper hat dort seinen ersten Spieler gehabt im Nationalteam, auch ein Oliver Achermann, der jetzt an der WM ist, ein Paul Huber, der jetzt an der WM ist, war dort und er hat richtig Freude gehabt. Wir haben drei tolle Spiele gespielt. Und dann habe ich dann später schon, ich war mehrmals bei ihm zu Hause, haben wir diskutiert, ich hätte Freude, wenn du mich unterstützt bei der WM-Vorbereitung und vielleicht sogar an der WM. Und er hat gesagt, nein, das mache ich nie, vielleicht komme ich eine Woche vorbei und so. Dann hat sich das peu à peu entwickelt, war jetzt nicht bei jeder Woche dabei und immer, aber war oft dabei und wird auch uns an der Weltmeisterschaft unterstützen. Er wird einfach ein Teil vom Coachingstab sein, er wird neben Phil Lukas und Markus Peitner, an deren Rollen sich nichts ändert, wird er der dritte Assistenzcoach sein und wird vor allem seine Stärken, indem er die Spieler einzeln spricht mit ihnen und sie stark motivieren kann, dort wird er sich ausleben können. Das geht natürlich nur, weil er und ich uns 100% vertrauen.
Und du als Head Coach triffst natürlich auch die letzten Entscheidungen, aber das ist ein immenser Erfahrungsschatz, der da auf einmal zusätzlich auf der Teambank dann vorrätig ist für all diejenigen, die das Team vielleicht jetzt in der Vorbereitung nicht ganz so intensiv verfolgt haben. Und ein klein wenig hast du die Rolle von Arnold de Kurto auch schon skizziert. Was sind bei deinen Assistants die jeweiligen Zuständigkeiten? Wofür sind Phil Lukas, Markus Peitner und dann auch Arnold de Kurto verantwortlich, beziehungsweise wie gestaltet sich dieses Zusammenspiel mit dir?
Ja, zunächst mal zu meiner Rolle als Head Coach oder Teamchef, das ist natürlich klar, ich bin der die Entscheidungen trifft und fällt und auch natürlich vorne hinsteht. Ich coache, ich entscheide und leite die Trainings, ich mache sämtliche Entscheidungen, ich halte auch die Ansprachen, die Meetings und so weiter. Also das ist ganz klar, ich bin in meiner ganz normalen Rolle und habe einfach meine Unterstützer. Und meine Unterstützer ist einfach einer dazugekommen mit Arno. Philipp Lukas coacht die Verteidiger und ist zuständig fürs Off-Eis-Programm neben dem Eis. Und das macht er hervorragend. Markus Peitner ist da für die Videoanalyse, Gegner und eigene Mannschaft. Der ist dort erstklassig gut und auf dem Eis hat er auch Rollen, wie viele taktische Elemente, die er übernimmt. Und an der Band der Einzelkorrekturen im taktischen Bereich. Oder? Und Arno ist vor allem motiviert, die Spieler, pusht sie ein wenig, das ist seine ganz große Stärke. Und zusammen, zu viert, reden wir natürlich über alles. Es sind meine engsten Berater und schlussendlich entscheide ich dann oder fälle ich die Entscheidungen in allen Bereichen. Also es ist eine hervorragende Zusammenarbeit. Ich habe das Glück, drei sehr gute, hervorragende Mitarbeiter zu haben. Es ist aber nicht nur so, dass sie einfach gut sind, sondern es sind auch meine Freunde geworden. Wir haben auch menschlich ein absolut erstklassiges Verhältnis und sind ein richtig gutes Team.
Und wie man natürlich in diesem Bunde nicht vergessen darf, aber die Goalies sind immer ein klein wenig besonderer, ist Rainer Tivis. Den habe ich aber auch nicht aufgezählt, ja. Aber der ist auch ein bisschen spezieller.
Ja, ist mir auch wichtig. Natürlich gehört er auch dazu und auch was ich jetzt über die anderen vier gesagt habe, jetzt trifft auch zu, ist auch ein Freund geworden von mir. Absolut Top-Klasse. Und in den Diskussionen sind wir natürlich nicht zu viert, sondern zu fünft. Ich habe ihn jetzt deshalb nicht aufgezählt vorher, weil er nicht an der Bande steht. Aber Top-Mann und ich bin sehr glücklich. Er ist auch vom ersten Tag an dabei, seit ich Teamchef bin und bin super happy, wie er das macht und dass er dabei ist. Also Wir fünf sind schon eine sehr gute Crew, ja.
Das war auch meine Fragestellung geschuldet, weil ich ihn nicht aufgezählt habe und dann gedacht, okay, jetzt muss ich Rainer Diewes noch erwähnen, ist ja auch Puls24 NHL-Experte und wird aller Voraussicht nach kommende Woche an dieser Stelle gastieren, um nicht nur über die AWM zu plaudern, sondern eben auch über die Stanley Cup Playoffs, die aktuell in der National Hockey League passieren. Wenn wir die Vorbereitung nochmal etwas allgemeiner Revue passieren lassen und sie hat sich doch über mehr als nur einen Monat erstreckt. Das erste Testspiel gab es am 6. April. Wie viel hat diese Mannschaft, die jetzt nach Finnland fliegen wird, noch mit der zu tun vom allerersten Teamcamp?
Grundsätzlich, ich bin froh, dass ich da antworten darf zu diesem Thema, weil ich bin immer wieder erstaunt, dass Leute denken, oh, das ist ja ein Mammutprogramm, 10 Spiele, das ist ja Wahnsinn, ein Wahnsinn. Dann habe ich gesagt, ja, aber wir spielen ja gegen jemand, das heißt, die anderen machen das ja auch. Das erstaunt mich immer wieder, weil ich habe diese Fragen schon 2018 vor Kopenhagen beantwortet. Damals hatten wir 9 Spiele, wir gingen sogar nach St. Petersburg damals an einem Turnier. Das ist einfach das, was die machen, die dort sind, wo wir hinwollen, nämlich in den Top 12. Das machen die Tschechen, die Slowaken, die Schweizer, die Deutschen, die Finnen, die Schweden. Alle tun das ohne Ausnahme. Wie gesagt, wir machen das nicht wegen Großbritannien. Da braucht es diese 10 Spiele nicht. Aber diese 10 Spiele oder diese 5 Wochen, die wir haben, die braucht es, um einfach auf ein anderes Niveau zu kommen, um den A-Gruppen-Gegner besser zu performen. Das ist der Grund, warum wir das machen. Und wie gesagt, alle anderen tun das auch. Und selbstverständlich hat die Mannschaft in der ersten Woche noch nicht viel gemein mit der Mannschaft, die im Schluss an die Weltmeisterschaft geht. Das ist aber bei unseren Gegnern genau gleich. Wir haben ja dort gegen Tschechien gespielt. Aber wenn man jetzt den WM-Kader von den Tschechen anschaut, sind doch 7, 8 Spieler dabei, die damals schon dabei waren. Und bei uns sind am Schluss doch auch mehr als zuerst geahnt eben dabei. Ich meine, ich möchte jetzt mal zum Beispiel sagen, Nico Feldner, der kam in der ersten Woche dazu, hat bis zu diesem Zeitpunkt kein einziges Länderspiel gespielt, schießt gleich in seinem ersten Länderspiel das Tor und ist jetzt im WM-Team. Das hat man damals noch nicht gewusst, dass er das schaffen wird, aber er hat es geschafft. Philipp Wimmer hat Alpshockey League gespielt, war auch im ersten Camp dabei, weil er keinen Platz hatte im Kader von Salzburg, die Meister wurden, weil sie so viele gute Spieler haben. Der ist heute an der WM. Also es sind doch mehr Spieler, die im ersten Camp dabei sind, als man zuerst vielleicht gedacht hat.
Und gleichzeitig ändert die Eishockey League so früh wie seit vielen Jahren nicht mehr. War das letztlich auch ein Vorteil, früher Zugriff dann auch auf die Cracks des Meisterteams zu haben?
Ja, natürlich, das war ein großer Vorteil. Ich kämpfe ja immer damit, auch wenn wir das versuchen, das vertraglich zu vereinbaren, im Kooperationsvertrag, dass einfach der F7, also der letzte Finaltag 7, 14 Tage vor dem ersten Spiel der Weltmeisterschaft stattfindet. Das hat man dann eingehalten, gemessen an der BWM. Und nachher waren wir nicht an der BWM, aber sie mussten das trotzdem dann mehr oder weniger so machen, weil ja Ungarn und Slowenien an der Weltmeisterschaft waren, die auch in der Liga spielen. Es waren dann nicht ganz 14 Tage, es waren, glaube ich, dann 10 für diese Mannschaften. Aber wir haben natürlich profitiert, dass dann unsere WM 2 Wochen später passiert und wir die Spieler früher zur Verfügung haben. Und natürlich hat dieser Sweep von der Greifach-Sweep von Salzburg hat uns auch geholfen. Dadurch sind die Spieler schon in Innsbruck eingerückt. Das heißt, wir konnten dort trainieren. Das war der Hauptschwerpunkt, dort zu trainieren. Dann haben die Salzburg haben ein von diesen 2 Italien-Spielen gespielt. Wäre die Serie länger gegangen, wären sie direkt nach Ostrava gekommen, hätten dort sofort gespielt auf hohem Niveau. Also das hat sicher geholfen, zuerst zu trainieren. Nur eben, so einen dreifachen Sweep, das war das letzte Mal Wien, gelungen, 2016 oder 2017, das passiert alle 5 Jahre mal. Oder? Und alle anderen Jahre geht es über 6, manchmal auch über 7 Spieler, das muss man auch so einplanen. Aber um den Kreis zu schließen und am Anfang der Frage zu kommen, es hat sicher geholfen, zum einen der frühe Schuss und zum anderen eben, dass Salzburg so früh fertig war, das hat uns für das Nationalteam geholfen.
Die hochkarätigste Verstärkung dieser Tage kam noch aus Schweden mit Marco Kasper, der jetzt auch das Spiel gegen Deutschland noch absolviert hat. Allerdings hat sich Marco Rossi eine kleine Blessur zugezogen, wird nicht fürs Team einsatzfähig sein. Und auch Michael Raffel befindet sich noch im Playoff-Kampf. Wie viel lachendes Auge über zum Beispiel Marco Kasper und wie viel weinendes Auge ist da mit dabei, wenn es keine Verpflichtungen bzw. Verstärkungen aus Nordamerika gibt?
Ich habe nur lachende Augen, weil es ist einfach so als Teamchef, und ich bin seit 30 Jahren im Profigeschäft und darum habe ich das gelernt, dass man nur nach vorne schauen kann. Sobald der Spieler aus irgendeinem Grund, sei es für Verletzungen oder aus anderen Gründen, absagt, ist er in dieser Sekunde für mich vergessen. Nicht, weil das ein schlechter Mensch ist, überhaupt nicht. Es gibt Gründe, warum er absagt. Ich hätte ihn ja vielleicht dabei haben wollen, diesen Spieler, sonst hätte ich ja nicht mit ihm Kontakt gehabt. Aber es bringt nicht eine Sekunde darüber nachzudenken, ui, ist es schade, dass er nicht dabei ist. Schon, da kommt sofort blitzschnell reflexartig mein Gedanke, okay, der ersetzt ihn. Und ich schaue immer nach vorne. Man hat eine Weltmeisterschaft nie alle Spieler dabei, die man sich vorstellen könnte. Das ist bei uns auch so. Es gibt andere Spieler, die man sich durchaus vorstellen hätte können. Ich bin aber sehr glücklich, sehr happy mit der Mannschaft, die wir jetzt haben und mit diesen Spielern, die im Team sind. Das ist eine sehr, sehr gute Gruppe und ich bin sehr happy über diese Mannschaft.
Etwas, worüber du wahrscheinlich weniger happy warst, hat sich beim Turnier in Ostrava in Tschechien zugetragen. Nämlich ist ein Gutteil der Mannschaft von diesem Turnier mit einer Lebensmittelvergiftung nach Hause zurückgekehrt. Wie viel Substanz kann sowas letztlich auch kosten? Oder ist es mit ein paar Tagen Bettruhe beziehungsweise genug zu sich nehmen dann eh auch wieder ausgestanden?
Ja, es war dann wieder ausgestanden. Also ich war auch einer der Betroffenen. Ich habe das auch gehabt. 24 Stunden war es heftig. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel Bauchschmerzen gehabt, wie wir diesen einen Abend erbrochen, mehrmals. Ja, alle Spieler, die das hatten, und auch andere vom Staff, haben dasselbe erlebt. Ja, aber das war dann zum Glück in einer Phase, wo wir 4 freie Tage hatten. So sind alle dann gesund in Deutschland eingerückt.
Drücken auch die Daumen, dass das in Finnland nicht mehr passiert. Vielleicht beim vergorenen Fisch ein klein wenig aufpassen. Ich möchte mit dir auch ein klein wenig über allgemeinere Themen sprechen, die das Team betreffen, auch dein Wirken als Sportdirektor. Und gerade diese Personalunion als Sportdirektor und Teamchef, das ist für den österreichischen Verband natürlich auch ein Glücksfall. Gibt nicht allzu viele Menschen, die in wahrscheinlich Österreichs Reichweite sind und beide Funktionen ausfüllen können. Gibt es aber vielleicht so Momente, wo du da denkst, es wäre auch manchmal ganz cool, einen Sportdirektor an der Seite zu haben oder vielleicht nur Sportdirektor zu sein und einen Teamchef installieren zu können? Oder ist es vom Workload her noch zu managen?
Nein, ich finde es optimal, wie es ist. Ich finde, es ist auch für den ÖFV optimal. Es gibt zwar Leute, die das kritisieren. Ich weiß nicht, was da für Motivation dahinter ist, wenn sie es kritisieren, weil der ÖFV hat eindeutig Geld gespart mit der Lösung, dass ich das im Doppelmandat mache. Weil primär mal kann ja der ÖFV sich keinen Fulltime-Teamchef leisten. Oder zum Beispiel mein Gegner gestern, der Deutsche, wo jetzt gerade sein Vertrag um 4 Jahre verlängert wurde, das ist ein Fulltime-Teamchef und der hat bestimmt das 3- oder sogar 4-fache Salär von mir. Aber das kann sich ein ÖFV nicht leisten und dann ist man immer früher zu der Lösung gekommen, dass er nebenbei noch mit einem Club arbeitet. Und das ist nicht optimal, weil man dann einfach später immer wieder zukommt. Man ist einfach auch befangen es besteht einfach die Gefahr von Befangenheit. Ich bin komplett neutral. Das heißt, ich reise während der Saison, besuche die Spieler mehrmals. Ich weiß auch von ihnen persönlich, dass sie das sehr schätzen. Immer wieder. Ich gehe manchmal Spiele schauen, aber oft, ich gehe auch mit ihnen essen. Ich rede mit ihnen, ich führe eine Beziehung, treffe mich auch mit ihren Coaches, treffe mich mit ihren GMs und bin einfach neutral und kann alle gleich behandeln. Das hat einen großen Vorteil. Dann als Sportdirektor kann ich die Weichen stellen. Es ist ja so, muss ja vielleicht betonen, wir haben im Verband sportlich gesehen zwei Säulen. Die eine ist die Säule Nationalteam und Ausbildung, Trainerausbildung, für die bin ich zuständig. Dann gibt es noch die Säule Ligen, für die bin ich nicht zuständig. Da haben wir eigentlich andere Leute, die das machen. Also das muss man auch separieren. Aber das ist übrigens in anderen Nationen genau dasselbe. Es gibt einen Sportdirektor für Nationalteams und da gibt es Leute, die verantwortlich sind für Ligen. Ich gebe den roten Faden ja vor, dass wir eigentlich das, was wir tun, beim A-Nationalteam, der rote Faden bis nach unten gehen sollte. Das war zeitlang hervorragend. Das ist jetzt durch Covid, wo man einfach weniger Zusammenzüge hatte, ist es ein bisschen verloren gegangen. Das wollen wir wieder aktivieren. Und natürlich sind auch die Erkenntnisse, die wir ganz an der Spitze im internationalen Eishockey machen, die fließen mit in die Trainerausbildung rein. ohne Zweifel. Also von daher sehe ich da sehr, sehr viele Vorteile. Und ich bin aber weiter nicht der Einzige. Ich meine, Jürgen Klopp ist im Prinzip auch Sportdirektor. Der macht alle sportlichen Entscheidungen bei Liverpool. Dasselbe ist bei einem Guardiola der Fall, oder nicht, dass ich mich jetzt mit diesen Coaches vergleiche, aber es ist gang und gäbe, passiert immer wieder und überall und kombiniert eigentlich auch meine beiden Stärken, weil ich habe Stärken in beiden Bereichen. Und für den ÖFV, es gibt Leute, die das auch erkennen, ist das eigentlich ein großer Vorteil.
Ist auch ein Vorteil hier für das Format bei Unibet Hockey O'Clock, weil die nächste Frage sich dann auch an den Sportdirektor Roger Bader richtet. Es gab vor ein, zwei Wochen die U18-WM der dritten Leistungsstufe, wo das Team Österreich auch teilgenommen hat. Und da ist man mit Ach und Krach dem Abstieg in die vierte Leistungsgruppe entronnen. Das war ein Turnier, das man sich auf allen Ebenen wahrscheinlich so nicht erwartet hatte. Inwieweit sind da schon Schlüsse daraus gezogen worden oder wie funktioniert die Aufarbeitung von einem Turnier, wo man entgegen der Erwartung deutlich schlechter abschneidet?
Ja, also grundsätzlich funktioniert die Aufarbeitung ständig. Ich habe da von irgendeinem Journalisten gelesen, ja, die Aufarbeitung wird erst nach der WM passieren, weil ja ich quasi keine Zeit habe. Das ist ein kompletter Blödsinn. Woher will diese Person das wissen, die das geschrieben hat? Ich habe schon während der Weltmeisterschaft zwei längere Telefonate mit dem Head Coach geführt. Also ich war immer im Bilde, was geht und was nicht geht. Ich habe nach der WM natürlich ein längeres Gespräch mit ihm geführt, auch seinen Assistenten. Habe sonst auch Informationen. Der Head Coach ist dran, einen Bericht zu schreiben. Ich habe das Präsidium schon informiert, was ich denke, was man ändern muss. Ja, zum einen war es eine Überraschung, weil Österreich in dieser Gruppe immer um den Aufstieg gespielt hat, die drei Jahre vor der Covid-Pause, und man das eigentlich auch wollte, aufsteigen in die Gruppe. Auf der anderen Seite, so wirklich unglaublich überrascht bin ich doch auch wieder nicht, weil wir haben in den letzten zwei Jahren, das muss man einfach sagen, so viele Turniere, Lehrgänge, Trainingslager im Sommer gestrichen. Der Head Coach, der im Übrigen sehr erfahren ist, der Roger Röhmann vom KAC, hat eigentlich gar keine Gelegenheit gehabt, in den letzten zwei Jahren mit dieser Mannschaft zu arbeiten. Und wir haben weniger gemacht als die Ungarn und die Polen. Ich will gar nicht vergleichen mit Deutschland und Schweiz, das ist sowieso nicht vergleichbar. Aber wir haben weniger gemacht als Ungarn und Polen. Und die Ukraine war 10 Tage im Trainingslager in der Schweiz. Also man kann nicht einfach alles runterfahren, nichts machen, nichts mehr machen, überall. Und dann denken, na, das geht schon irgendwie. Natürlich haben die zwei besten Spieler auch gefehlt mit Marco Kasper. Das war natürlich klar, dass er nicht dabei ist, und dem Vincent Rohrer. Trotzdem war die Mannschaft stark genug, um besser zu performen vom Papier her. Aber eine richtig gute Vorbereitung, und da meine ich jetzt nicht die Tage davor, die gab es schon, aber über zwei Jahre, wo sich eine Mannschaft entwickeln soll, die hat es einfach nicht gegeben. Und wir müssen, und im Verband wissen wir das auch, und ich glaube auch das Präsidium hat das jetzt gemerkt, wir müssen ganz klar unsere Programme wieder aufs Niveau anheben, das wir zum Beispiel bis vor der Corona-Zeit hatten. Das müssen wir, weil sonst müssen wir uns nicht wundern, wenn Nationen wie Polen und Ungarn uns überholen. Darum sage ich, einerseits überraschend, auf der anderen Seite, ja, es hat sich einfach irgendwo angedeutet, dass es irgendwann mal so sein kann, dass wir bestraft werden, wenn wir überall streichen.
Aus neutraler Sicht drückt man natürlich die Daumen, dass diese Programme dann auch so schnell wie möglich wieder mit regelmäßigeren Vorbereitungen und Tests dann auch in die Spur finden. Jetzt ist diese U18 knapp dem Abstieg entronnen, aber die jetzige U18 wird in ein, zwei Jahren dann den Kern der U20 bilden, die dieses Jahr noch einmal bei der A-Weltmeisterschaft dann, die im August nachgeholt wird, sein darf. Muss einem, wenn die aktuelle U18-Generation knapp in der dritten Leistungsstufe gegen den Abstieg gespielt hat, Angst und Bange werden um die U20 in ein, zwei Jahren? Oder ist genau dann diese Vorbereitung, sind genau diese Zusammenzüge, sind genau diese Entwicklungsschritte, die dann auch noch getätigt werden, Grund dafür zu sagen, das wird schon noch?
Ja, das darf man natürlich auf keinen Fall sagen, das wird schon noch. Es ist auch so, dass teilweise die Nachwuchsarbeit ein bisschen überschätzt wird, weil es gibt doch ein, zwei, drei Standorte, wo sie sehr gut ist, aber in Summe Generell über ganz Österreich gesehen ist die Nachwuchsarbeit immer noch ungenügend, das muss man einfach sagen. Und sie muss einfach besser werden und man darf auf keinen Fall die Tatsache, dass wir mit der U20 in der A-Gruppe sind, überschätzen. Weil wir sind dem, was an der U18-WM passiert ist, näher als der Tatsache, dass wir mit der U20 in der A-Gruppe sind. Wir sind mit der U20 aufgestiegen in Minsk mit einer sehr guten Gruppe, Jahrgang 2000 und 2001. Von dieser Gruppe sind einige jetzt heute im Nationalteam, wie Baumgartner, wie Paul Huber, wie David Meyer, Nickel wäre da mal dabei, der jetzt verletzt ist. Das war einfach eine sehr gute Gruppe dort. Es wurde gut gearbeitet und die Mannschaft ist aufgestiegen. Das war das eine. Dann kam die erste Edmonton-WM, wo man nicht absteigen konnte, wo nur der Grunddurchgang war. Man wäre abgestiegen. Ja, wenn das Modus nicht so gewesen wäre. Dann kam die zweite Edmonton-WM, die wurde letztes Jahr abgebrochen. Und jetzt kommt im August die dritte, wo man aber wieder nicht absteigen kann. Erst im nächsten Dezember geht es dann um die Wurst, das heißt um den Klassenerhalt. Das heißt, man hat dann eigentlich, wenn man jetzt Dezember und August als zwei Weltmeisterschaften anschaut, hat man dann insgesamt vier Weltmeisterschaften gespielt, wo man nicht absteigen konnte, erst bei der vierten wieder. Und deswegen ist man nicht A-Gruppe. Das war einfach glücklich den Covid-Umständen geschuldet. Aber wir sind deswegen nicht eine A-Nation auf dieser Stufe. Das muss man schon wissen. Auf der anderen Seite muss man sagen, die U20 hat doch jetzt schon viele Spieler von Jahren 2003 und 2004 dabei gehabt. Auch an der letzten U20-WM wurde. Also von daher gibt es schon noch jetzt ein, zwei gute Jahrgänge. Nachher sieht es eher ein bisschen düsterer aus. Aber noch einmal, wir sind nicht auf dem Nachwuchs, sind wir nicht eine A-Nation. Das muss man einfach wissen. Nur weil wir jetzt in Edmonton ein paar Mal dabei sind, das ist den Umständen geschuldet und nicht der Realität.
Jetzt hört man sie immer wieder. Natürlich geht es am Ende des Tages um das liebe Geld. Natürlich geht es um verfügbare Eiszeiten. Das hängt dann auch mit den infrastrukturellen Problemen zusammen, die viele Standorte plagen. Und auch das sind große Faktoren, die Nachwuchsarbeit oder letztlich dann auch dein Urteil festigen, dass die Nachwuchsarbeit in manchen Teilen auch ungenügend ist. Im Wissen, dass das Geld und vor allem Eisarena nicht auf den Bäumen wachsen, was sind vielleicht auch kurzfristige Schlüsse oder Ratschläge des Teamchefs / Sportdirektors, um aus einem ungenügend in der Nachwuchsarbeit zumindest ein genügend zu machen?
Wie gesagt, es gibt ja Standorte, wo es vorbildlich ist. Also Klagenfurt ist jetzt zum Beispiel gerade so ein Ort, wo man weiß, dass dort sehr gut Nachwuchs ausgebildet wird. Es gibt noch zwei, drei andere, die ich jetzt nicht nenne, aber die gibt es schon. Aber einfach über das ganze Land gesehen ist sie noch ungenügend. Zunächst einmal das Wichtigste ist mal der Mindset. Man muss einfach mal auch einsehen, dass das etwas Wichtiges ist. Dass man den Priorität einräumt. Und zwar nicht nur die teilnehmenden Coaches, sondern eigentlich auch der Hauptverein. Das Präsidium vom Hauptverein muss sagen, okay, die Kampfmannschaft ist für uns wichtig, dort stecken wir das größte Geld rein, das ist das Aushängeschild, das bringt Sponsoren, das bringt Zuschauer, aber wir wollen unbedingt eine starke, gute Nachwuchsausbildung haben in unserem Club und stecken auch dort Geld an. Dort fängt es an, der Mindset, dass man das einfach tut. Und dann ist man auch bereit, Sponsoren zu suchen, die vielleicht bereit sind, nur für Nachwuchsarbeit zu zahlen. Solche Sponsoren gibt es nämlich, die gar nicht unbedingt im Profi-Eishockey investieren wollen, sondern im Nachwuchs. Dann muss man dieses Geld dann aber im Nachwuchs auch wirklich einsetzen. Etwas, was vielleicht helfen kann, im Zuge des neuen Kooperationsvertrags soll dieses AKES-System eingeführt werden, das ist die Abkürzung für den Ausbildungskostenersatzsystem. Das hat man vom Schweizer Verband angepasst, wo einfach mittel- und langfristig Clubs, die gute Spieler entwickeln, finanziell belohnt werden. Das beginnt jetzt mal im Kleinen, aber das wird dann immer mehr ausgebaut. Und die Clubs, die eben viele Nachwuchsspieler entwickeln, die werden später auch finanziell belohnt und darum ist das ein Anreiz. Das kann sicher helfen und ist darum ein wichtiges Anliegen vom ÖRV und vom Präsidium, das jetzt zu verwirklichen im neuen Kooperationsvertrag. Ja, natürlich braucht es mehr Geld, aber noch einmal, zuerst muss der Mindset da sein, das Wissen, dass es einfach wichtig ist. Das ist für mich der Punkt Nummer eins.
dieses Ausbildungskostenersatzsystem, das wird dann mittel- und langfristig hoffentlich Unterschiede machen. Jetzt gibt's kurzfristig, hoffentlich auch fürs Nationalteam, dann relevant und interessant, die Abschaffung der Punkteregel in der heimischen Eishockey-League. Es gibt eine neue Regel, mit der ab kommender Saison 12 Spieler, die fürs Nationalteam spielberechtigt sein müssen, am Spielbericht stehen sollen. Inwieweit ist das ein Mosaiksteinchen im großen Ganzen, das vielleicht auch kurzfristig helfen kann?
Ja, das ist sicher ein Mosaikstein, in jedem Fall, vielleicht sogar mehr als ein Mosaikstein, weil es sind zwar immer noch 10 Ausländer, die eingesetzt werden dürfen, aber es müssen doch auch 12 einheimische Spieler auf dem Spielbericht stehen. Und das heißt, es werden österreichische Spieler vermehrt diese Möglichkeit bekommen, hoffentlich, und dann hoffentlich auch in den Spielen zum Einsatz kommen. Und natürlich wünsche ich mir als Teamchef noch weniger Ausländer als 10, aber das ist jetzt mal ein erster Schritt, der gut ist. Und da muss man Schritt für Schritt weiter reduzieren, so dass einfach die Wichtigkeit, dass Österreicher auch in wichtigen Rollen spielen, immer mehr Einzug hält. Und das ist in jedem Fall ein weiterer Schritt neben dem Acker-System, das hilft dem österreichischen Eishockey.
Diese Punkteregel war für viele seit Anbeginn der Zeit ein Buch mit 7 Siegeln, auch weil sie nie wirklich transparent aufgezogen worden ist. Das System jetzt deutlich transparenter. Du aber auch immer jemand gewesen, der darauf hingewiesen hat, es braucht mehr Österreicher in den Teams. Sie müssen wichtigere Rollen kommen. Inwieweit ist das vielleicht auch ein Verdienst deiner Arbeit, auch dass du dich dafür eingesetzt hast, dass das quasi steter Tropfen irgendwann mal den Stein gehüllt hat?
Ja, wahrscheinlich schon. Ich weiß, dass ich Leute aus der Liga und auch von den Clubs genervt habe damit, mit meinen, ich würde jetzt nicht sagen Forderungen, sondern mit meinen Argumenten, dass die Österreicher mehr Präsenz bekommen müssen in den Spielen. Das haben einige nicht gern gehört. Auf der anderen Seite, was erwarten sie vom Team? Dass ich sage, ja, passt schon, nimmt 15 Ausländer, das passt schon, das kann ja niemand von mir verlangen, dass ich so rede. Also darum, natürlich habe ich mich vom ersten Tag an für die Österreicher eingesetzt. Das soll ja auch kein Freibrief sein, dass jeder gratis einen Platz bekommt. Man muss schon auch Leistung zeigen, oder nicht auch schon, man muss Leistung zeigen, um einen Platz zu bekommen. Wenn man das aber tut, dann soll man den Platz bekommen. Und von daher ist mein ständiges Nerven, dass ich immer wieder darauf hingewiesen habe, hat wahrscheinlich war beteiligt am Ganzen. Ja.
Wenn wir uns ein klein wenig über die Perspektive auch unterhalten des Teams und man sieht es auch klein wenig am aktuellen Team, dass es da altersmäßig, du hast ja schon angesprochen, Umbrüche gab und gibt. Da werden neue Cracks quasi eingepflegt, gerade auf der Stürmerposition, aber auch auf der Verteidigerposition. Perspektivisch wird es auf der Goalie-Position interessant werden. Die nominelle Nummer 1 oder zumindest der Torhüter, der wahrscheinlich die meisten Starts in Helsinki bzw. Tampere bekommen wird, das ist Bernhard Starkbaum. Der ist dann auch schon im Herbst der Karriere mit 36 Jahren dahinter mit Kickert, Madlena, Leute um die 30 Jahre herum und junge Torhüter, vielleicht geht man auch einer komplett ab, sind oder jüngere Torhüter, die auch regelmäßig spielen, sind aktuell nicht in Sicht. Wie steht's um die vielleicht mittelfristige, langfristige Zukunft der Torhüterposition im ÖRV-Nationalteam?
Ja, wir haben natürlich weniger Torhüter als andere Nationen haben zur Auswahl. Das ist so. Bernhard Starkbaum hat ja eine sehr gute Saison gehabt, hat den zweiten Frühling dieses Jahr. Wobei ich muss auch sagen, auch David Kickert spielt stark. Ich bin überzeugt, dass beide gute und wichtige Spiele spielen werden an der Weltmeisterschaft. Und wir haben dann darauf gesetzt, dass wir als dritten Torhüter einen erfahrenen Torhüter mitnehmen, mit David Mandlener, dem seine Saison in Dornbirn war vielleicht nicht so gut, wie andere Saisons er gespielt hat. Das kann sein, aber ich habe immer gesagt, dass Leistungen, die im Nationalteam gemacht werden, ich höher werte. Und er war dabei im November in diesem Turnier im Jasenic und hat dort zwei absolut sehr gute Spiele gespielt. Und das hat ihm jetzt dieses Ticket für die WM gebracht. Und sind wir froh, dass wir die drei haben. Sie haben auch gespielt, dadurch, dass Starkbaum und Kick sich einen Platz geteilt haben, hat zumindest immer einer gespielt in Wien. Das war positiv. Wünschen würde ich mir natürlich, dass beide Nummer 1 sind. Das wäre der nächste Schritt. Wir haben schon talentierte Torhüter, die nachkommen. Also da ist Ali Schmidt, da ist auch den Vorauer von Klagenfurt, würde ich jetzt dazu nehmen. Und natürlich den Sebastian Raneschitz, aber auch Leon Sommer von Linz. Da kommen schon talentierte Torhüter nach, die alle Potenzial haben für Nationalteam und Weltmeisterschaftseinsätze. Die Frage ist nur, wie geht's weiter mit ihnen? Bekommen Sie die Chance, mehr zu spielen als nur als Hockey League? Bekommen Sie die Chance, einmal sie ins kalte Wasser zu werfen? Also ich möchte jetzt da zum Beispiel Arnold Guter nennen in Davos. Der hat den Jonas Hiller verloren nach Nordamerika, der nachher NHL gespielt hat, und hat entschlossen, ich nehme Giannoni und Berra. Die sind heute die Nationaltorhüter. Nur damals waren sie beide 20 Jahre alt. Die kamen aus den Junioren. Die hatten in Zürich keine Chance bekommen. Sie dort den Ari Sulander hatten, den Finnen. Aber ein Torhüter an Zürich keine Möglichkeit bekommen. Er hat sie genommen als 20-Jährige. Das war ein Risiko. Zwei 20-jährige Torhüter, mit denen die Saison gehen. Ja, er wurde trotzdem Meister mit denen. Und heute sind beide immer noch die beiden Nationaltorhüter der Schweiz. Manchmal braucht es Mut. Wenn man auf einen Jungen das Talent setzt, dann ist das mutig. Das kann vielleicht kurzfristig mal sogar in die Hosen gehen. Aber wenn einer Talent ist und er bekommt die Chance, dann kann er sich entwickeln. Wenn er das halt nicht bekommt, dann gibt es eine Stagnation. Und der Torhüter hört mit 24 dann frustriert auf, weil er sieht, es geht nicht weiter. Und das ist das Problem. Ich glaube, wir haben durchaus talentierte Torhüter, wie ich sie jetzt vorher genannt habe. Ich habe immerhin vier Namen genannt, aber die müssen ins Wasser geworfen werden, damit sie schwimmen können.
Und ich glaube, Arnold Kurt hat das auch bis zum Ende seiner Karriere in Davos durchexerziert. Also ich glaube, mit Gilles Senn und Jürgen von Bottelberge ebenso
noch so junge
Torhüter-Duos auch versucht hat, hochzuziehen. Eine der Personalfragen, die sich auch rund um das Team stellt, nachdem Phil Lucas als Assistant Coach, und das macht er jetzt schon viele Jahre, nicht nur beim A-Team, sondern auch beim U20-Team, Head Coach in Linz geworden ist und damit eine der wichtigsten Franchises, nenne ich es jetzt mal, in Österreich wieder aufpäppeln muss. Inwieweit kann er durch seine Linz-Tätigkeit dem Team auch weiterhin erhalten bleiben? Ist das schon diskutiert worden oder ist das eine Diskussion, die an einem anderen Tag geführt wird?
Nein, ich habe mit Phil geredet, als ich gewusst habe, dass er den Head Coach bekommt, noch bevor es veröffentlicht wurde. Wir haben ja engen Kontakt miteinander. Ich bin im Übrigen super happy, dass er diese Chance bekommt, und ich bin auch überzeugt, er wird das sehr gut machen und er wird auch erfolgreich sein. Da bin ich überzeugt. Wenn man ihn machen lässt, wenn nicht Leute, die weniger verstehen vom Eishockey, glauben, sie müssen sich einmischen, und wenn man ihn machen lässt, wird er erfolgreich sein über die Zeit sowieso. Da bin ich 100% überzeugt. Und ich bin froh, wenn ich ihn dann verliere aus so einem Grund. Bei der U20 wird er in jedem Fall ausfallen dadurch, weil er kann weder im August 3 Wochen weg, noch im Dezember 3 Wochen weg. Das ist mal fix. Und normalerweise fällt er auch bei der A-Nationalmannschaft aus, weil halt doch eine gewisse Befangenheit da ist, wenn ein Head Coach von einer Mannschaft dabei ist, obwohl ich ihm das zutrauen würde, dass er damit umgehen könnte. Also während der Saison wird er nicht dabei sein. Mal schauen, wie es dann ist im Hinblick auf die WM, wie wir das machen. Jetzt im Moment konzentrieren wir uns mal auf diese Weltmeisterschaft, und ich bin super glücklich und happy, dass er dabei ist und sehr wichtiges Element in meinem Stab. Und nachher schauen wir dann weiter.
Die letzte Frage, die sich auch an den Sportdirektor wendet, bevor wir dann endlich über den eigentlichen Grund auch deiner Einladung sprechen, nämlich die IIHF AWM. Und ich stelle mir das auch schwierig vor, man bereitet sich gerade auf die AWM vor und dann wirft aber eine nachzuholende U20-WM im August in Edmonton schon wieder den Schatten voraus. Wie steht's aktuell mit den Planungen in diese Richtung? Wie sieht auch der Fahrplan für Österreichs U20 aus?
Ja, auch da. Also man soll keiner Angst haben, dass ich deswegen nicht das planen und vorbereiten kann, weil ich jetzt das Doppelmandat habe. Genau weil ich das Doppelmandat habe, sehe ich die Zusammenhänge und kann vernetzt denken. Und so wie man mich kennt, bin ich sehr professionell und plane Dinge sehr früh. Ich werde nicht überrascht von Entwicklungen. Ich kann gewisse Dinge aus der Schublade ziehen, weil ich sie schon früh geplant habe. Und ich meine, dass wir im August diese Weltmeisterschaft spielen, das hat sich schon abgezeichnet seit Monaten. Und natürlich haben wir schon überlegt, wie wir das jetzt tun. Jetzt wissen wir definitiv, dass im August eine Weltmeisterschaft in Kanada stattfinden wird und im Dezember eine Weltmeisterschaft in Kanada stattfinden wird. Und da wir ja keine Fulltime U20 Headcoaches haben, ist im Moment mal angedacht, dass wir möglicherweise mit zwei verschiedenen Trainercrews in diese zwei Weltmeisterschaften gehen. Eine Trainercrew, die es im August tut, und eine Trainercrew, die es im Dezember macht. Das ist möglich. Zumal wir ja Marco Peewall auch Alpshockey-League-Mannschaft Kitzbühel übernimmt. Auch das finde ich einen guten Zug. Und ich bin auch überzeugt, dass der Marco das sehr gut machen wird dort. Ich habe mal das mit ihm vorbesprochen, noch nicht zu Ende diskutiert oder vorbesprochen, dass es natürlich im August für ihn schwierig ist, weil es sind gleich die ersten drei Wochen, die er mit dem Team arbeiten müsste, in einem neuen Team, und dann wäre er gleich weg. Das ist nicht optimal. Darum kann ich mir vorstellen, dass er jetzt eher die Weltmeisterschaft im Dezember machen wird, aber es ist ja wie gesagt noch nicht zu Ende diskutiert, aber sehr gut möglich, dass wir mit zwei verschiedenen Crews das absolvieren. Aber die Vorbereitungen laufen, wir haben Camps geplant, wir wissen auch schon, wann wir rüberfliegen, also von daher meine Mitarbeiterin, die Tamara Steiner, die ist übrigens absolut Weltklasse in all diesen Bereichen, das ist meine wichtigste Mitarbeiterin, die ist auch schon voll in der Planung drin, das läuft.
Ist auch gut zu wissen, und spätestens dann im August, wenn es dann die nächste Staffel von Unterbett Hockey Clock gibt, wirst entweder du oder dann auch vielleicht der Headcoach der U20, der dann dorthin fahren wird oder wie auch immer, jemand vom Verband zu Gast sein, denn die U20 soll oder die U20 WM soll natürlich auch an dieser Stelle Thema sein. Kommen wir zur AWM, das Turnier, das dieser Tage in Helsinki und in Tampere gespielt wird, wo Österreich aufgrund des Angriffskriegs und des Ausschlusses der Russischen Föderation entsprechend auch nachgerückt ist. Was für mich spannend ist, jetzt kämpft man oder spielt man gegen die besten Mannschaften der Welt, hat aber Covid-bedingt 2 Jahre lang kein Bewerbsturnier gespielt. Natürlich viele Testspiele und Vorbereitungsspiele, aber wie sehr kann so eine Turniererfahrung fehlen?
Ja, wir haben ja das versucht zu kompensieren. Also ich meine, im ersten Jahr, die WM abgesagt wurde, das hat alle betroffen. Aber im zweiten Jahr haben wir das kompensiert, dank dem die Slowenen ein bisschen sauer war, dass man die Weltmeisterschaft abgesagt hat, ohne sie vorher zu informieren. Die haben ja dann dieses Beat-Covid-Turnier auf die Beine gestellt. Und das war ein 6-Nationen-Turnier, wo wir teilgenommen haben. Wir haben schon dort im Frühjahr Spiele gespielt gegen Slowakei, Tschechien, was war es noch, Italien, glaube ich. Und auch schon dort haben Leute gesagt, ja, braucht es das wirklich? Wieso macht man denn das? Ist ja keine WM, wieso braucht es diese Spiele? Und ich habe gesagt, es ist wichtig für die Entwicklung. Es gibt einfach Leute, die es nicht verstehen wollen. Und dann haben wir dieses Speed-Covid-Turnier gespielt, sehr gut gespielt mit einer sehr jungen Mannschaft. Und jetzt stellt sich's raus, dass wir an die AWM gehen mit etwa 12 Spielern, die an diesem B-Covid-Turnier dabei waren. Also da ging ja der Stern auf von Kilian Zümbel zum Beispiel. Der, dank diesem Turnier war er an Olympia-Quali dabei. Dank diesem Turnier ist er auch jetzt dabei an der WM. Das wäre wahrscheinlich nicht der Fall gewesen, hätte dieses B-Covid-Turnier nicht stattgefunden. Man muss wissen, jetzt an der Weltmeisterschaft, wir haben 12 WM-Neulinge. 12 WM-Neulinge. Und viele von denen haben bei diesem Beat-Covid-Turnier gespielt. Also das hatte absolut einen ganz wichtigen Wert damals. Wir haben da die WM einigermaßen kompensieren können.
Inwieweit ist es auch wichtig, genauso eine Turniererfahrung zu haben? Und ich habe es bewusst Bewerbsturnier genannt, weil es ja nicht für jetzt auf Abstieg A-Gruppe, B-Gruppe quasi gezählt hat. Aber wie wichtig ist es auch zu simulieren, diese extreme Belastung? Wir sprechen ja dann doch von 6, 7, 8 Spielen binnen kürzester Zeit.
Ja, natürlich. Wir haben diese Situation. Wir haben wieder die schwierigste Situation, die es überhaupt nur geben kann, nämlich die 7 Spiele in 10 Tagen. Es gibt Mannschaften, die haben diese 7 Spiele in 12 Tagen. Das ist ein erheblicher Unterschied, ob man 7 Spiele in 10 Tagen oder 7 Spiele in 12 Tagen hat. Das heißt, schlichtweg damit zu tun, man hat 2 Ruhetage mehr. Das ist erheblich. Zum Beispiel Frankreich, die in der anderen Gruppe sind und dort Russland ersetzen, die haben genau diese Situation. 7 Spiele in 12 Tagen. Wir haben 7 Spiele in 10 Tagen. Das heißt einfach, wir müssen wirklich sehr gut umgehen mit der Energie. Wir müssen sehr gut uns erholen. Aber es ist eine Herausforderung. Wir hatten allerdings dasselbe schon in Kopenhagen damals und sind gut damit umgegangen. Aber es ist definitiv eine Herausforderung.
Jetzt ist es natürlich auch den guten Freundinnen und Freunden von Unibet nicht entgangen, dass Österreich eher Außenseiter auf den WM-Titel ist. Die Quote aktuell für den Titel liegt bei 1 zu 2501, beziehungsweise für den Gruppensieg bei 1 zu 501. Also sollte eine der beiden Sensationen tatsächlich gelingen, da gibt es dann vielleicht den einen oder anderen Glückspilz, der sich dann etwas reicher schätzen darf. Aber grundsätzlich, was die Motivationslage anbelangt, wenn einem auch die Buchmacherinnen und Buchmacher so wenig Chancen auch einräumen. Wie geht man da damit um? Wie versucht man ein Team dann bis in die Haarspitzen zu motivieren, wenn zumindest die Favoritenrolle so klar auf anderen Schultern verteilt ist?
Das muss einfach, das funktioniert sehr professionell. Wir können uns wir werden sowieso von Spiel zu Spiel einstellen und nicht nach vorne schauen. Aber es ist ja ganz klar, jeder Aufsteiger, egal ob er Österreich heißt oder anders, spielt um den Klassenerhalt. Das ist einfach so. Und nicht um einen Weltmeistertitel oder um einen Gruppensieg. Das ist einfach klar. Und das heißt, primär hat man ein Schlüsselspiel, das glauben wir zurzeit, dass es Großbritannien ist. Es kann aber auch ein anderer Gegner sein. Das war zum Beispiel in Kopenhagen, haben wir auch geglaubt, es sei Frankreich, im Fußball aus Weißrussland. Das weiß man nie so genau. Aber in der Regel gibt es dieses eine Schlüsselspiel und vielleicht noch ein zweites. Das wissen wir. Das heißt aber nicht, dass wir an einem guten Tag, wenn gleichzeitig der Gegner einen schlechten Tag hat, mal eine Überraschung schaffen können. Trotzdem muss man wissen, als Aufsteiger ist das Ziel Klassenerhalt und da gibt's 1-2 Schlüsselspiele und dort muss man besonders stark sein und natürlich auch das Wettkampfglück, das wir zum Beispiel jetzt gestern nicht hatten gegen die Deutschen, hoffentlich haben wir es darum als Kompensation an der WM, das muss man dann auch haben. Aber das weiß man und so stellt man sich auch ein drauf.
Zum Auftakt geht's am Samstag, dem 14. Mai um 11.20 Uhr österreichischer Zeit, um 12.20 Uhr dann Ortszeit zu Tampere und das Ganze kann natürlich auch live im österreichischen Fernsehen verfolgt werden gegen Schweden. Das ist gleich ein harter Brocken zum Auftakt und gleichzeitig ist die Siegwahrscheinlichkeit, die Unibet-Statistiker auch errechnet haben, von Österreich bei 17%, gar nicht mal so schlecht, die Wahrscheinlichkeit, dass es mit einem Erfolg gegen Schweden klappen könnte. Vielleicht spielt da auch die letztlich sehr knappe 0-1-Niederlage in Wien ein klein wenig mit rein, wenngleich das Gesicht der Schweden bis zum Turnier sich auch deutlich verändert haben wird. Aber was muss zum Beispiel passieren, dass eine Überraschung gegen so einen Weltformatgegner möglich ist? Muss da, keine Ahnung, die richtige Sternkonstellation plus Geburtstag, Weihnachten und Ostern an einem Tag sein und dann noch die Scheibe für Österreich springen? Oder ist es auch mit tatsächlich normalen Eishockey-Mitteln bewerkstelligbar?
Und müssen primär ein Tor mehr schießen als der Gegner. Das ist mal das.
Ja, das ist relativ einfach.
Nein, bei allem Respekt vor Unibet und allen anderen Wettanbietern, ich werde nie so eine Quote mir anschauen, weil es ja absolut sinnlos ist. Es ist eh klar, wer in solchen Spielen der Favorit ist. Da muss man sich überhaupt nicht drüber nachdenken, nur eine Sekunde. Oder irgendwie sich versuchen zu erklären, wie gut der Gegner ist, wie viele NHL-Spieler er dabei hat. Das ist völlig irrelevant. Natürlich wissen wir, dass die Mannschaft sich deutlich ändern wird gegenüber dem Team, das gegen uns in Wien gespielt hat. Das wird wahrscheinlich kaum jemand dabei sein noch. Das wissen wir, aber trotzdem, das sind ja Dinge, die wir nicht beeinflussen können, wie der Gegner ausschaut. Wir wissen, wir haben einen starken Gegner und wir wollen, was wir gelernt und uns angeeignet haben in den letzten Wochen, aneignen. Und dann, wenn das Spiel vorbei ist, dann schauen wir aufs Nächste und so weiter. So machen wir das bei jedem Spiel und schauen bestimmt keine Wettquoten an. Aber um zurück zur Frage zu kommen, natürlich, wenn ein Außenseiter einen Favorit schlägt, egal gegen welchen Gegner, dann muss man primär an diesem Tag alles funktionieren. Das heißt, der Puck muss für einen laufen, muss ein bisschen Puck Glück haben, statt dem Pfosten wie gestern muss sie halt dann rein. Der Torhüter muss eine Weltklasse-Partie spielen, das traue ich unseren Torhüter zu, dass sie das hier und da machen, das braucht es dann. Und dann muss es vielleicht auch so sein, dass der Gegner vielleicht uns ein bisschen unterschätzt und vielleicht nicht ihr bestes Spiel machen und bei uns muss alles optimal laufen. Dann kann ein, aber das hat ja nichts mit uns zu tun, das ist generell die Formel für einen Außenseiter gegen einen Favoriten, aber das passiert hier und da mal, aber ja, Wettquoten sind für mich jetzt da unwichtig.
Trotzdem möchte ich den Hörerinnen und Hörern noch zwei Quoten mitgeben, vielleicht auch zum gemeinsamen Mitfiebern oder einfach nur erkennen, wo in etwa Achtungserfolge dann einzusortieren wären. Die größte Wahrscheinlichkeit ist aktuell, dass Österreich unter 1,5 Tore erzielt mit einer Quote von 1:1,34 und die höchste Wahrscheinlichkeit ist derzeit, dass Schweden über 5 Tore erzielt gegen Österreich mit einer Quote von 1:1,75. Heißt, alles unter 4 Tore für Schweden und alles über 2 Tore für Österreich wäre in Anführungszeichen ein Achtungserfolg. Und um wegzukommen auch von Achtungserfolgen und von dem, was du gerade gesagt hast, dass das eben das Gesicht der Schweden sich noch verändern wird, dass das Gesicht der Amerikaner sich noch verändern wird, während Österreich seit geraumer Zeit fast mit dem identen Team und Stamm spielt. Inwiefern kann so eine personelle Kontinuität, die jetzt auch über die letzten Wochen der Vorbereitung gegeben war, ein Vorteil sein?
Für uns ist das ein Vorteil, oder? Ich bin jetzt nicht der Teamchef, der jetzt noch sich überlegen kann, welche 10 NHL-Spieler noch dazukommen. Da gibt es andere Teamchefs, die so denken können, welche 7 von den 10 möglichen NHL-Spielern nehme ich? Oder so, solche Fragen stellen sich bei mir nicht. Das heißt, wir müssen Erfolg haben als Kollektiv, als Gruppe, als Team. Und wenn das der Fokus ist und nicht einzelne Weltklasse-Spieler, die noch dazukommen von der Profiliga in Nordamerika, dann ist es natürlich klar, je früher man zusammen ist, desto besser.
Jetzt ist der Auftakt denkbar ungünstig. Du hast es auch mit den fehlenden 2 Regenerationstagen angesprochen. Es wird Samstag, Sonntag gespielt, dann ein Tag Pause, dann Dienstag, Mittwoch. Gerade mit vielen Eishockey-League-Cracks, wo Doubleheader ja nicht so Usos sind, wie zum Beispiel in der Schweiz, wo ein Dominik Zwerger das über weite Strecken auch der Qualifikation zu spielen hat. Wie gestaltet sich im Wissen, dass es so viele Spiele in so kurzer Zeit gibt, dann auch zum Beispiel einen Regenerationstag, wie es der Montag sein wird?
Ja, natürlich machen wir uns über das Gedanken, haben wir uns schon, haben auch Erfahrungen, wie das geht. Aber auf der anderen Seite, man kann Dinge, die man nicht beeinflussen kann, über die soll man sich keine Gedanken machen. Ob jetzt das gut oder nicht gut oder ob die Spieler sich jetzt das gewohnt sind. Die Spieler wollen an die AWM, wir wollen an die AWM und da müssen wir das akzeptieren, was dort ist, wenn wir dorthin wollen. Und das ist jetzt einfach so. In den ersten 5 Tagen haben wir 4 Spiele, das wissen wir. Und das ist ja auch ein großer Spaß. Wir wollen ja alle dort sein, wir freuen uns irrsinnig drauf. Und da kann man sich nicht beklagen über den Spielplan, weil der ist einfach, wie er ist. Aber natürlich, wir haben insgesamt 3 spielfreie Tage. Und diese 3 spielfreien Tage, die muss man intelligent nutzen. Natürlich haben wir da grundsätzlich die Idee, wie wir das tun. Aber natürlich muss man auch immer den tagesaktuellen Zustand natürlich sich anschauen und dann entscheiden, ob man das tut, was man will oder nicht. Aber sicher ist Regeneration angesagt. Physisch, aber auch mental. Das heißt, die Spieler sollen mal weg von der Eishalle auch in diesen 3 Ruhetagen, die wir haben zwischen den Spielen.
Gespielt wird für Österreich in Tampere. Dort steht ein hochmodernes Eishockey-Stadion, das weit über 13.000 Menschen auch Platz bieten wird. Jetzt wird gegen hochkarätigste Gegner gespielt. Gegen Schweden, gegen die USA, gegen Tschechien, gegen Norwegen, Lettland, Finnland und Großbritannien. Das auch in dieser Reihenfolge die Gruppengegner. Aber so als Teamchef, und mir schon klar, man muss den Fokus im Hier und Jetzt behalten und beim nächsten Gegner. Aber freust du dich dann auch insgeheim, gerade auf das Spiel gegen Finnland, wo man weiß, man wird da vor voller Hütte gegen den Gastgeber spielen?
Ja, natürlich. Es hat mich schon gefreut, jetzt gestern vor 5.000 Leuten, auch wenn 4.800 gegen uns waren, in Deutschland. Das war eine ganz beeindruckende Stimmung gestern in Schwenningen, die wahrscheinlich im Fernsehen nur zu einem kleinen Teil rübergekommen ist. Also wenn 5000 Deutsche die Nationalhymne singen, das ist schon beeindruckend. Das war schon schön und es wird jedes Spiel super sein. Wir freuen uns alle, die Coaches, der Staff, ich selber und die Spieler auf dieses Erlebnis und natürlich gegen Finnland zu spielen, in Finnland, vor ausverkauft Stadion in Tampere, da freuen wir uns auch. Ja.
Und dann zwei Tage später, am 23. Mai, wartet für viele Beobachterinnen und Beobachter das mutmaßlich vorentscheidende Spiel. Du hast da auch schon ein klein wenig den Wind aus den Segeln genommen und auch davor schon in diversen Interviews gesagt, auch Norwegen oder Lettland, das sind Spiele, wo durchaus Überraschungen passieren kann und wer weiß, vielleicht sogar auch in Spielen gegen die anderen vier großen Nationen, die es währenddessen am Weg zum Großbritannien-Spiel zu biegen gilt. Aber nachdem der letzte sportliche Abstieg ausgerechnet in einem Penalty-Schießen auch in so einem Entscheidungsspiel gegen Italien vollzogen worden ist, welche Schlüsse hat man damals aus dieser Entscheidungsspielniederlage gezogen, beziehungsweise wie würde man auch dieses Jahr in ein etwaiges entscheidendes Spiel um den Abstieg in die B-Gruppe gegen Großbritannien gehen?
Man kann und soll im Sport nicht Vergleiche ziehen. Was damals war, das ist jetzt 3 Jahre her, das ist schon vergessen. Das hat man analysiert, ich habe es analysiert, unmittelbar nach der Weltmeisterschaft. Es gibt so viele Umstände, die mit beeinflussend sind. Und es ist jetzt ganz anders. Wir haben eine komplett neue Mannschaft, eine komplett andere Gruppe. Und wir werden darum dieses Spiel auch entsprechend angehen. Zunächst ist es mal so, wir wollen nicht jetzt schon immer über dieses Großbritannien-Spiel reden. Wir haben in Kopenhagen auch über das Frankreich-Spiel geredet. Am Schluss war der entscheidende Spiel war dann Weißrussland. Und darum, wir nehmen Spiel für Spiel, schauen jedem Spiel, was wir rausnehmen können aus dem Spiel. Und sollte es dann am Schluss zu diesem entscheidenden Großbritannien-Spiel kommen, dann werden wir bereit sein. Da bin ich 100% überzeugt. Es gibt immer wieder Umstände, die unterschiedlich sind. Also wir haben zum Beispiel damals gegen Italien, haben wir am Tag vorher noch gegen Tschechien gespielt mit nur 17 Feldspielern, weil einige angeschlagen waren. Wir haben sie geschont. Das hat extrem Kraft gekostet. Dieses Mal haben wir vor dem Großbritannien-Spiel zum Beispiel einen spielfreier Tag. Das ist sicher nicht hilft möglicherweise, aber auch das ist jetzt noch weit weg. Jetzt ist mal morgen die Reise nach Finnland und dann schauen wir Tag für Tag an und dann kommt das erste Spiel und so weiter und so fort. Aber sehr viel rollende Planung ist da immer da. Man hat zwar das große Bild und wenn man mich kennt, weiß man, dass ich alles geplant habe, immer einen Plan A, einen Plan B habe, manchmal auch einen Plan C. Aber letztendlich ist dann auch sehr viel rollende Planung vor Ort, was gerade läuft. Aber wenn es noch einmal zu diesem Spiel kommt und es entscheidend ist, wir werden bereit sein.
Und damit wollen wir es auch mit der WM belassen. All diejenigen, die dem Team Österreich, Team Austria folgen möchten, können das zum Beispiel auf Instagram tun, unter eishockey.at, auch auf Twitter und Facebook natürlich vertreten. Da gibt es tolle Einblicke in die tagtägliche Arbeit, auch was die Cracks so im Training machen. Und da gab es dieser Tage ein spannendes Reel, wo ein paar Vertreter des Teams ihren Stanley Cup Champion tippen mussten. Du beim Gang aufs Eis, beim Training sehr zuversichtlich in die Kamera sagend, die Toronto Maple Leafs. Warum machen die Maple Leafs heuer das Cup-Wunder?
Ich glaube, ich habe gerade heute Morgen mit Thomas Raffel am Frühstück geredet. Wir sind uns einig, es ist dermaßen ausgeglichen. Zurzeit in der NHL, da kann fast jeder kann weiterkommen. Es ist ja auch so, dass das Momentum dann spielt, falls eine Mannschaft eine Serie gewinnt, dann kommt eine zweite Luft, eine zweite Energie, eine dritte Energie und dann plötzlich zieht man durch bis zum Schluss. Da kann so vieles passieren. Ja, Toronto hat jetzt gerade letzte Nacht verloren. Mir ist diese Spieler, die da drin spielen, sind mir sympathisch. Ich finde, die spielen gutes Eishockey, aber eben ich glaube, es gibt 10 Mannschaften, die den Titel holen können. Also das ist wirklich, war vielleicht auch ein bisschen eine Sympathie-Nennung von mir.
Und das nach einem Tag nochmal zur Erinnerung. Wir zeichnen das an einem Montag auf, wo am Sonntagabend alle vier Serien, die gespielt worden sind, auf 2-2 gegangen sind und die jetzt allesamt im Best-of-3-Format ihrer Entscheidung harren. So oder so steht erst einmal die AWM im Fokus. Die beginnt diese Woche und freue mich außerordentlich, dass du so lange, so ausführlich Zeit genommen hast. Doch mehr als eine Stunde Einsichten ins Team und drumherum und drücke, wie viele Hörerinnen und Hörer, da bin ich mir sicher, extrem die Daumen, dass es mit dem Klassenhalt auch klappen wird. Danke, wie gesagt, nochmal fürs so ausführlich Zeit nehmen.
Gerne immer wieder.
Exzellente Unterhaltung mit dem schönsten Sport der Welt.
Unibet Hockey O'Clock.